Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Eine ganz besondere, weil Marcel hat sich, das kann ich schon mal direkt sagen, zu dieser besonderen Folgennummer, nämlich die Nummer 82, etwas ganz Besonderes einfallen lassen, nämlich, dass wir jetzt mal mit Quersummen berechnen, der Folgenanzahl anfangen lassen. Und damit würde ich sagen, Marcel, also ich freue mich auf das, was du gerade noch googelst und quasi vorbereitet hast.
Nein, ich weiß doch, wie Quersummen funktionieren.
Ja,
früher immer schon in der Schule Quersummen gebildet wie kein anderer, weil wenn man die Antwort nicht wusste, dann hat man einfach die Quersumme gebildet oder mit dem Kehrwert mal genommen. Das sind so zwei Dinge. Aber 82, wir haben das Mysterium ja geklärt. Bei zwei Ziffern ist das relativ einfach. Man rechnet die 8 und die 2 zusammen, Julius. Das sind?
Ja, das sind 10.
Genau, und die Quersummen gehen von 0 bis 10. Das heißt, hier müssen wir nichts tun. Was wäre denn die Quersumme aus 123?
Da müssen wir auch nichts tun.
Ja, aber dir musst du 1, 2 und 3 zusammenrechnen.
Das sind 6,
genau.
Ja. Ja. Aber was ist jetzt, wenn wir bei Folge 94 sind?
94, dann rechnest du 9 und 4 zusammen.
Ja, dann bin ich bei 13.
Genau, und dann
das
würdest du
nicht.
Ja, dann würdest du quasi... ich meine, dann nimmst du einfach die 3. Oder du nimmst dann wieder 1 und 3, machst dann eine 4
raus.
Das ist
das Problem,
Marcel. Das wissen wir noch nicht.
Das werden wir erst auflösen, wenn wir bei Folge 92 angekommen sind.
Wie sind wir eigentlich durchs Mathestudium gekommen?
Ich weiß es nicht. Aber weg von Quersum, hin zu unserem Gast der Folge 82, wo wir eigentlich genau diese Diskussion noch gar nicht brauchen. Aber Marcel wird das aufarbeiten bis zur Folge 92. Und damit begrüße ich dich, Johannes. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
So, ich habe es gerade rausbekommen, wenn ich nochmal kurz einhaken darf.
Ja.
Die Quersummen können doch größer als 10 sein.
Siehste. Also, Marcel, schön, dass wir das auch geklärt haben. Und damit würde ich sagen, bevor wir uns jetzt hier in Quersummen verzetteln, Johannes, hau doch mal raus, wer du bist, was du machst und vor allen Dingen die fieseste Frage unseres Podcasts, was zeichnet dich aus?
Ja, was zeichnet dich aus? Wie im Vorstellungsgespräch, genau.
So
ja, ich bin Johannes, bin seit rund 15 Jahren in der Unternehmenskommunikation und anderen kommunikativen Funktionen tätig, also sowohl in der Sportbranche als auch in der Industrie. Und ja, dadurch habe ich schon früh in verschiedenen Disziplinen der Kommunikation Erfahrung sammeln dürfen und ja, würde mich entsprechend auch als ganz guten Allrounder bezeichnen. Und für meinen aktuellen Job bei Siemens Energy, nämlich Security Awareness für das gesamte Unternehmen, ja, sind es vor allem Begeisterungsfähigkeit und Neugierde, die wichtig sind. Und ein Punkt vielleicht noch, also ich arbeite sehr gern mit Menschen zusammen. Das heißt, ich habe mir zum Ziel gesetzt, ein Umfeld zu schaffen, in dem jedes Teammitglied seine Stärken einbringen kann und wir auch den Mut haben, neue Dinge auszuprobieren und ja, in dem wir zufrieden sind und positiv die Aufgaben anpacken.
Finde ich ein cooles Ziel. Ich glaube, das hilft auch bei so einem Thema, wie du es hast, nämlich Awareness zu schaffen. Wenn du jetzt sagst, du hast so unterschiedliche Schwerpunkte, sei jetzt mal inhaltlich in der Kommunikation durch, zum Beispiel das Thema Sport. Wie sehr hilft es dann dabei, wenn man wirklich fixiert ist auf so ein Thema und dafür Kommunikation macht, in welcher Form auch immer, ob es jetzt interne Kommunikation ist oder extern an Endkunden, wie sehr hilft dir das, wenn man für so ein Thema richtig angefixt ist? Und bist du richtig angefixt, was so das Thema Cybersecurity angeht?
Also das hilft auf jeden Fall, ne? wenn man auch in der Nähe der Fachabteilung ist und sozusagen das Glühen in den Augen zu sehen tatsächlich und direkt links und rechts die Expertinnen und Experten zu haben, das macht so den Job aus. Und ich glaube, das macht auch die Qualität unserer Arbeit dann am Ende aus, dass wir sehr nah an den Prozessen sind und eben auch sehr, sage ich mal, sehr glaubhaft kommunizieren können zu dem Thema. Also es hilft, wenn man sich reinfuchsen kann, es hilft aber auch, wenn man dann wirklich sich das erläutern lassen kann aus erster Hand. Dann kann man natürlich auch komplexe Sachverhalte und dazu gehört ja auch mitunter die Cybersicherheit durchaus besser erklären. Und das spiegelt sich dann auch in unserer Arbeit wieder, genau.
Ja, also ich kann das richtig mitfühlen, weil ich bin ja auch wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, was das Thema Cybersecurity angeht. Und da hätte ich nicht so viele Leute um mich drumherum gehabt, als ich mal hier bei der PCO zu dem Thema gestartet bin, glaube ich, dann hätte man auch bei Weitem nicht so viel mitgenommen und wäre selber auch nicht so angefixt worden von so einem Thema und schafft auch nicht diese intrinsische Motivation, sich in so ein Thema weiter reinzuarbeiten,
genau.
Weil ich glaube, das ist auch die aktuelle Welt, die ist groß genug, wenn man sich über was informieren will, dann schafft man das auf jeden Fall im Internet, sich auch irgendwo reinzuarbeiten, gerade mit Hilfe von Kollegen und Co., die halt richtig Know-how mitbringen, und deswegen kann ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut mitfühlen.
Ja, das ist auch unter anderem ein Grund, wenn ich da kurz einhaken darf, warum wir unsere Expertinnen und Experten natürlich selbst auch zu Wort kommen lassen. Mhm. Also wenn wir ein Programm schnüren, beispielsweise für den Oktober Cyber Security Awareness Month oder auch mal eine Woche bespielen, dann haben wir Vorträge sowohl mit internen Kolleginnen und Kollegen als auch mit externen Vorträgen. Mhm. Und das hilft einfach, weil es viel spannender ist, auch aus erster Hand dann zu erfahren, was wir beispielsweise im Dark Web machen. Oder wir hatten schon einen Experten da zum Thema Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet. Und das zu erfahren von den Expertinnen und Experten, das ist eigentlich immer Gold wert, genau.
Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen was zu meiner Story erzählt, obwohl ich hier gar nicht Gast bin, aber toll. Johannes, erzähl mal noch mal was zu deiner Story. Wie bist du zu deinem heutigen Arbeitgeber gekommen und ja, vielleicht auch zu dem Aufgabenbereich Cybersecurity? Wie kam das, dass genau das am Ende jetzt deine Aufgabe ist?
Ja, sehr gerne. Also Siemens Energy wurde 2020 in einem sogenannten Carve-Out aus dem Siemens-Konzern herausgelöst. Das heißt nichts anderes, als dass Siemens Energy als selbstständiges Unternehmen etabliert wurde. Dazu zählten das damals so bezeichnete Gas-and-Power-Geschäft, also Produkte und Lösungen für Übertragungs- und Verteilnetze, aber auch für Dekarbonisierung und Automatisierung im industriellen Bereich und auch Produkte für die Wasserstoffwirtschaft. Und in diesem Zuge wurde auch eine eigenständige Cybersicherheit aufgebaut, die am Anfang aus gerade mal 30 Expertinnen und Experten bestand und dann sukzessiv aufgebaut wurde. Und ich habe sozusagen diesen Prozess zunächst mal als One-Man-Band dann kommunikativ begleitet. Also das heißt, von der ersten Intranet-Seite über den Aufbau der Kanäle, erste Erklärstücke zur Cybersicherheit und ihren Aufgaben bis hin dann eben zu Materialien und Lerninhalten auch für Security Awareness.
Mhm. Genau. Das war auf der einen Seite dann direkt, um Awareness zu stiften, aber auch die Kommunikation innerhalb dieses Aufbaus intern, sei jetzt mal, auch allen zugänglich zu machen, was da gerade in diesem vor diesem Hintergrund passiert, korrekt?
Richtig, also es ging am Anfang natürlich auch darum, einfach zu erklären, was macht die Cybersicherheit, warum ist sie wichtig, aber dann auch natürlich schon die Mitarbeitenden mitzunehmen, welchen Beitrag können sie leisten zur Cybersicherheit. Also das waren so die Blickwinkel am Anfang, genau.
Ja, sehr spannend, weil ich glaube, Marcel, das ist auch schon was ja auch hilft, wenn man jetzt so eine Abteilung, nenne ich es jetzt einfach mal, so ein Fachgebiet aus dem Boden stampft und hochzieht, dass man den Leuten auch die Aufgaben davon erklärt und warum man sowas braucht. Und alleine sowas ist ja schon, ja, mehr Awareness stiften geht ja eigentlich gar nicht, Marcel, oder?
Ja, es ist wichtig, die Leute mitzunehmen, dass sie auch wissen, was wird denn überhaupt getrieben dort, und dass es nicht so eine Dunkelkammer ist.
Nicht die IT im Keller.
Ja, wo die Leute vielleicht dann sagen, aha, okay, da stellt man jetzt 10 Leute für ein und die verbrennen dann ganz viel Geld und dabei passiert eigentlich gar nichts. Ja. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, das irgendwie transparent zu machen in all seinen Change-Prozessen. Ja. Und gerade bei großen Unternehmen, wir haben jetzt Siemens vorhin gehört, mehrere 10.000 Mitarbeiter, ich kann gar nicht sagen, wie viel, ich glaube auch mehr als 100.000 Mitarbeiter, die da allgemein überall arbeiten, und das wird jetzt bei Siemens Energy ja auch ähnlich aussehen, vielleicht nicht an die Hunderttausende heran. Das sind natürlich auch schwierige Wege, die Leute alle abzuholen mit solchen Informationen, weil es einfach
triffst du nicht auf den Flur.
Ja, es dauert ewig lange, bis sowas verteilt ist, ne? Und das ist ein ganz anderes Konstrukt als vielleicht in einem mittelständischen Unternehmen mit 20 Mitarbeitern.
Ja, und wie ihr richtig sagt, man spricht ja auch von diesem Dreieck, ne? Also Menschen, Technologie, Prozesse, und ich habe jetzt bewusst die Menschen zuerst genannt, weil die sind mitunter die wichtigsten, weil wir können uns natürlich nicht nur auf die Technologie verlassen, ne? Also gerade Cybervorfälle gehen ja zu einem überwältigenden Anteil auf menschliche Fehler zurück. Und entsprechend müssen die Menschen auch mitgenommen werden, adressiert werden. Ihnen muss die Rolle klar sein, die sie haben in einer gemeinsamen Cyberabwehr. Und ja, insofern spielt Kommunikation da eine Schlüsselrolle, ne?
Ja, absolut.
Eine Sache, die mir noch auf der Zunge liegt, die muss ich einfach fragen, weil Siemens und Siemens Energy, du hast mal gesagt, sind ansässig in Nürnberg, weiß man ja, glaube ich, riesen...
Erlangen,
Nürnberg, Berlin, Campus. München.
Also Es gibt mehrere Standorte.
Du bist ja auch selber in der Fürther Region, Greuther Fürth, VfL Osnabrück. Brauchen wir jetzt, glaube ich, heute nicht so viel drüber diskutieren. Aber du sprichst erstaunlich Hochdeutsch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben was anderes erwartet.
Ja, schön, dass mein Zungenschlag da noch rausgehört wird. Genau, ich bin Norddeutscher, habe meine Kindheit und Jugend in Oldenburg bei Bremen verbracht. Oldenburg in Oldenburg. Nicht zu verwechseln mit einem kleineren Oldenburg in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein.
Da war ich auch
da
schon.
Da steigt man dann am falschen Bahnhof aus. Genau, und habe mir das bewahrt, lebe aber jetzt seit über 10 Jahren hier in Franken und fühle mich hier sehr wohl.
Dann nimm uns nochmal mit, auch so in die Unterschiede von Siemens und Siemens Energy. So produktseitig hast du gerade schon mal gesagt. Das heißt, ihr seid wirklich komplett eigenständig und nimm uns nochmal so ein bisschen mit, was auch eure Größe angeht, gerne, weil Marcel gerade auch schon so ein bisschen über eure Mitarbeiteranzahl philosophiert hat.
Ja, also ist richtig, wir sind komplett eigenständig, sind auch Teil des DAX 40 und gehören zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Wir haben heute rund 97.000 Mitarbeitende in mehr als 90 Ländern. Wow. Mal so eine Kennzahl, vielleicht aus 2023 haben wir rund 31 Milliarden Euro erzielt als Umsatz. Und zu unseren Kunden und Partnern zählen eben Energieanbieter und industrielle Unternehmen. Das heißt, wir decken im Grunde die gesamte Energiewertschöpfungskette ab, von der Strom- und Wärmeerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Und dementsprechend zählen eben zum Portfolio konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, aber auch mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke. Wir vertreiben Generatoren, Transformatoren. Ja, und nicht zu vergessen auch die Windkraft mit unserer Tochter Siemens Gamesa. Also wenn man das Ganze mal auf eine griffige Formel bringt, kann man sagen, dass geschätzt 1/6 der weltweiten Stromerzeugung auf Technologien von Siemens Energy basiert.
Das ist eine Nummer. Also da würde ich euch mal direkt als Kritis einstufen.
Das ist korrekt.
So, allerdings, ja. So schnell geht's.
Da braucht man keine Runden mit dem Anwalt reden.
Nee, da braucht man keine Runden drehen, ob man eventuell Kritis ist oder nicht. Zurück zu dir. Du hast gesagt, Kommunikation war von Anfang an dein Aufgabengebiet. Wie hilft dir da auch so deine Erfahrung im gesamten Kommunikationsbereich bei deiner Awareness-Aufgabe?
Ja, also Cybersicherheit ist ja ein hochspannendes und zugleich kein ganz einfaches Kommunikationsthema. Ne? Bedeutet, komplexe Sachverhalte müssen einfach erklärt werden. Ich habe es vorhin schon erwähnt, der Beitrag, den Mitarbeitende für mehr Cybersicherheit im Unternehmen leisten können, muss veranschaulicht werden und wirklich auf ansprechende Art und Weise vermittelt werden. Und zugleich, das kennt ihr vielleicht auch, kennen sicherlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es in einem großen Konzern natürlich viele, viele Themen gibt, die kommuniziert werden. Das heißt, in diesem Kontext ist es wichtig, dass man sich gut mit anderen Funktionen auch abstimmt, dass man ein gutes Verhältnis zur Unternehmenskommunikation pflegt und sich da auf vernünftige Weise einfach in den internen Kommunikationsmix des Unternehmens einfügt, ne? Und dazu gehört eben auch, dass man nach geeigneten Wegen sucht, Mitarbeitende anzusprechen, Neugierde zu wecken am Thema und gleichzeitig nicht zu nerven. Ja, man hat natürlich eine Governance für das Thema Cybersicherheit, aber wie bringt man das in einer ansprechenden Art und Weise rüber? Und ja, und um diese Zusammenhänge zu verstehen, denke ich, ist es sehr hilfreich, wenn man einen kommunikativen Background mitbringt, ne, für das Thema Security Awareness.
Ja, es ist immer so ein schmaler Grat, ne, weil wie du schon sagst, es gibt so viele Themen, die auch in so einem Unternehmen kommuniziert werden und kommuniziert werden müssen auch, sei es in Richtung, wie man sich vielleicht auch in Richtung Kunden positionieren will, dass sich das gesamte Unternehmen daran ausrichtet. Jegliche Governance-Themen, ist ja nicht nur Cybersecurity, was da wichtig ist, ne, bis hin zu, weiß nicht, Arbeitssicherheit und schieß mich tot. Es gibt ja 3000 Sachen, das ist in einem 100.000 Mann-Unternehmen vermutlich ähnlich wie auch in einem 1.000-Mann-Unternehmen, dass dieser Kommunikationsmix sehr, sehr unterschiedlich ist und wie man sich dann da positioniert, kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr gut hilft, wenn man auch so einen Gesamtüberblick von so einer Unternehmenskommunikation hat und wo man da auch immer so Punkte einstreuen kann, ohne dass man jetzt wirklich in dieses Nervige verfällt. Und daher ja, interessiert uns natürlich besonders, was so deine ersten Maßnahmen waren, wo du gesagt hast, das müssen wir mit dem Team, da müssen wir beginnen. Wie so ein Fundament von der Awareness, weil damit möchte man wahrscheinlich starten, genauso wie beim Hausbau auch, wie dann so ein Fundament aussehen könnte.
Ja, Fundament ist ein gutes Stichwort. Also unser Team gibt es seit Mai 2022, also auf den Tag genau, fast ziemlich genau 2 Jahre. Und wir haben die ersten Monate intensiv genutzt, neben dem Tagesgeschäft immer wieder, in unserem Fall tatsächlich freitags, Kapitel für Kapitel ein sogenanntes Framework zu entwickeln. Also das ist im Grunde nichts anderes als eine Strategie. Wir können es auch Plan nennen oder Roadmap. Mhm. Das ist eigentlich nebensächlich. Es geht eigentlich darum, mal so die Grundpfeiler zu definieren. Ne? Welche Themen möchten wir setzen? Welche Kanäle stehen uns zur Verfügung? Welche Zielgruppen möchten wir erreichen? Und ganz wichtig auch, was nennen wir denn Erfolg? Also sprich, wie messen wir, ob wir erreichen, was wir uns da vorgenommen haben? Mhm. Und dafür haben wir uns dann, das ist im hektischen Tagesgeschäft nicht möglich, sich 2 Wochen irgendwo einzuschließen, aber das haben wir so peu à peu hochgezogen. Und für uns ist das am Ende, man kann das sehr nüchtern einfach als Foliensatz bezeichnen, aber für uns ist es wirklich etwas, worauf wir uns zurückbesinnen können. Das kann man auch wunderbar heranziehen, wenn man mal die Arbeit, die man so treibt und das Programm, das man auf die Beine gestellt hat, Stakeholdern im Unternehmen erklären möchte. Mhm. Für uns ist es ganz einfach ein Kompass für unsere Arbeit.
Ja, das ist, glaube ich, wichtig, egal was man ja eigentlich für ein Thema aufmacht. Ne? Und gerade wenn man sowas richtig neu aufmacht, dass man sich so eine Strategie gibt und auch so ein paar Leitlinien, wo man denn vielleicht hin möchte mit seiner Arbeit. Deswegen finde ich das cool und aus meiner Sicht etwas, was ja schon, ich würde mal sagen, im Bereich Awareness deutlich unterschätzt wird. Also im Bereich IT haben wir sowas schon immer mehr und mehr, dass es halt Strategien gibt, vielleicht auch langfristige Strategien, wo man mit seiner Infrastruktur hin will, wo vielleicht seine Applikationen hin sollen. Aber sobald es zu dem Thema Informationssicherheit kommt, gerät das manchmal so ein bisschen ins Schwanken. Auch da gibt es hier und da vielleicht noch diese Strategien, ne? Gerade wenn man vielleicht mal irgendwo sich an irgendeine Regulatorik orientieren möchte, dass man dafür Strategien entwickelt. Aber spätestens beim Thema Awareness hört es aus meiner Sicht fast immer auf, weil dann denkt man immer in einzelnen Maßnahmen und nicht in quasi in einer Strategie, wo man eigentlich hin mag. Also deswegen finde ich cool, dass ihr es gemacht habt.
Das haben wir natürlich auch erlebt. Ne? Man ist sehr ad hoc getrieben im Alltag. Man kriegt viele Bälle zugeworfen. Mach doch mal was zu diesem Thema. Mach doch mal was zu Phishing. Mach doch mal was. Erklärt doch mal Ransomware. Und da hilft es, einen roten Faden sich zu entwickeln. Und es ist immer einfacher. Man hat selber dann den Plan und kann dann wirklich auch planorientiert arbeiten, auch in Ruhe arbeiten. Man nimmt auch ein bisschen die Hektik raus und kann dann auch auf so einen Plan verweisen, als dass man sozusagen immer wieder zum Spielball wird und immer wieder dann auch auf Zuruf sozusagen Themen platziert. Was aber nicht heißt, dass man natürlich nicht die Newslage im Blick behalten muss. Also es ist ganz, ganz wichtig, wenn es ganz große, und Cybersicherheit bestimmt ja nun wirklich auch die Headlines, wenn es da große Themen gibt, zu denen auch die Kolleginnen und Kollegen Fragen haben, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dazu auch Ansprechpartner zu sein und da auch eine Meinung zu haben. Ja? Also natürlich werden wir gefragt, wenn ein Bundeswehroffizier aus Singapur heraus eine unsichere Leitung benutzt und dann Gesprächsaufnahmen auftauchen, werden wir natürlich auch mal gefragt, ne? Wie kann sowas passieren und wie kommuniziert man überhaupt sicher? Stichwort VPN-Verbindung und solche Dinge. Also das heißt, man muss natürlich schon mit der Zeit gehen und immer auch die aktuelle Themenlage im Blick behalten und dann auch vielleicht mal eine ganz aktuelle Sensibilisierungsmaßnahme abfahren. Ne?
Ja, sind gute Anknüpfungspunkte, aber auch genau das gehört ja dann auch eine Strategie, wie man in eine Strategie, wie man mit sowas umgeht, wo man vielleicht langfristige Inhalte aufbereitet, wo man vielleicht auf kurzfristige auch setzen kann, wie man so einen ganzen Mix fährt. Deswegen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Nimm uns vielleicht mal mit in so ein, zwei Grundpfeiler von eurer Strategie, von eurem Fundament, wie ihr das aufgebaut habt.
Ja, sehr gerne. Also Grundlage unserer Arbeit, da verweise ich immer ganz gerne auf eine Pyramide. Also wenn man sich jetzt mal so eine Pyramide vorstellt, ja, die würde man wahrscheinlich mit einem Fundament zeichnen und dann läuft das Ganze irgendwo spitz zu. Und da stellen wir uns jetzt mal 3 Bereiche vor. Das ist übrigens auch keine Erfindung von uns, sondern bewährte Methodik in der Lehre zu Human-Centered Security. Und diese Pyramide, die unterteilen wir in 3 Ebenen, Wissen, Wollen und Können. Und diese unterste Ebene, da geht es wirklich um die Wissens- und Regelvermittlung in Form von zum Beispiel Web-based Trainings, Intranet-Geschichten, Lernspielen. Also man könnte das auch als sozusagen Wissens-Baseline bezeichnen. Das ist wirklich die klassische Governance, die Regeln, die man kommuniziert. Ja? Also es hat einen sehr informativen Charakter eher. Auf der mittleren Ebene Wollen. Das ist eine emotionale Ansprache, die wir immer wieder versuchen zu wählen. Also ich bezeichne das auch immer ganz gerne als Awareness für Awareness. Ja, das können wirklich klassische Marketingmaßnahmen sein, wie Glückskekse. Die haben wir jetzt neulich in Büros verteilt. So ein bisschen als Anspielung darauf, dass Cybersicherheit keine Glückssache ist. Genau, das war so ein bisschen der Wortwitz. Und ja, Poster, Stickers, also Security Giveaways und dergleichen. Das heißt, diese Ebene drückt sich auch durch eine Wiedererkennbarkeit aller Maßnahmen aus, durch ein wiedererkennbares oder wiederkehrendes Branding, natürlich immer alles im Rahmen der Corporate Design Vorgaben. Aber das ist sozusagen die Ebene, die Lust auf mehr macht Und dann haben wir, und das ist so die Königsdisziplin, die Ebene der Fähigkeit und Anwendung, nämlich Können. Also hier geht es dann im besten Fall um die richtige Anwendung von Regeln, sprich security-relevantes Verhalten. Und in diesem Bereich haben wir ganz gute Erfahrungen mit diskursiven, dialogischen Formaten gemacht. Also das reicht von Live-Trainings, gamifizierten Simulationen über Führungskräfteschulungen, ganz wichtig, immer mit ausreichend Zeit für Q&A, dass immer sozusagen Zeit ist auch für einen Rückkanal. Schlicht und ergreifend, dass man über das Thema spricht miteinander. Mhm. Und da möchte ich auch nochmal ganz gerne diese Rundgänge anbringen, die ich schon erwähnt hatte, in Büros und an Standorten, indem wir dann einfach ins Gespräch kommen, Materialien verteilen und einfach ein Gesicht zeigen. Ne? Also diese dialogischen Formate, die führen eigentlich dann letztendlich dazu, dass das Erlernte auch umgesetzt wird, ja? Weil man einfach auch Lust hat und weil man auch weiß, wer sich um dieses Thema in einem Unternehmen kümmert.
Ja, sehr, sehr spannend. Also da sieht man schon, dass es nicht getan ist mit einer Maßnahme, wo man mal eben irgendwo ein Webtraining rüberwirft und dann die Hände hebt, weil man eine Checkbox in einem ISO-Standard erfüllt hat, sondern dass der Awareness halt ein bisschen größer und dass es ja Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen.
Genau, also das cool. Vielleicht, um da kurz einzuhaken, das ist im Grunde der Pflichtteil, den du da ansprichst. Also ja. Ich bin auch der Letzte, der jetzt sozusagen das obligatorische Web-Based Training, das jährliche, jetzt verdammt. Ich glaube, das ist weiterhin eine valide Maßnahme, die in einem Audit sicherlich dann auch herangezogen werden kann als großflächige Trainingsmaßnahme. Aber es ist, wie du richtig sagst, es kann nur ein Baustein sein unter vielen, ne?
Ja, so, und da sieht man wieder, das Fundament der Pyramide baut sich auch darauf auf, ne? Weil es ist ohne Wissen wird, sag ich jetzt mal, wollen und können, dann spätestens können auf jeden Fall nicht so einfach.
Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt bei uns aufgefordert worden. Letztes Jahr haben wir die Schulung gemacht, eine Unfallverhütung, was so dazu gehört, Datenschutz etc. Und
Verhütung.
Ja, genau. über diese Web-Based Trainings. Ne? Und jetzt ist das Jahr abgelaufen oder fast ganz abgelaufen. Jetzt gab es ja auch die Mail und die Informationen im Teams, dass bei uns viele Leute dran sind mit der Schulung. Ich habe jetzt meine Einladung bekommen, das gestartet. Und habe ich mir gedacht, das sieht ja genauso aus wie letztes Jahr. 1:1, genau das Gleiche. Und ich dachte, naja gut, klar, Unfallverhütung ist ein Thema, das ändert sich nicht so viel. Aber alleine dadurch, dass man genau die gleichen Statistiken und Zahlen gesehen hat und den gleichen Ablauf, gibt es doch Leute wie mich, die sich das gemerkt haben und sich gedenken, ja okay, das ist ja ganz nett, aber es ist eigentlich das Gleiche. Ich lerne daraus ja nichts. Und da merkt man schon, dass dann die Bereitschaft von Menschen, das dann doch eher als Pflicht abzutun und nicht es dann so aufzunehmen wie eine neue Information und es anders zu verarbeiten, dass das natürlich auch steht und fällt mit den Neuerungen, mit einer Aktualität und auch einfach mit was anderem zu machen. Ich weiß nicht, ob das Johannes auch bestätigen kann und wie ihr daran geht, dass es eben auch nicht langweilig wird. Ne?
Ja, also ich kann dir da nur beipflichten, das ist genau wie du sagst. Ne? Also es ist Abwechslung ist extrem wichtig, Aktualität ist wichtig. Also wir sehen zum Beispiel auch, dass künstliche Intelligenz ein Megathema ist. Also warum sollte man als Security Awareness auch nicht dieses Thema besetzen? Das ist einfach sehr, das bewegt die Leute. Das heißt, welche Betrugsmechanismen bauen vielleicht auch auf künstlicher Intelligenz auf? Was ist da heute schon durch Deepfakes, Stimmenklone und so weiter möglich, auch an Betrugsmechanismen? Und das wieder aufzugreifen, das ist extrem wichtig. Also immer wieder mit denselben Fakten zu kommen, ermüdet, ganz klar. Und um nochmal auf diese Pyramide zurückzukommen, also am besten funktioniert es eigentlich, wenn du einen Mashup sozusagen von diesen drei Layern hinbekommst. Ne? Also das ist eigentlich die Empfehlung der Lehre und das sehen wir auch in der Praxis, dass das eigentlich am besten funktioniert, weil du hast einfach de facto unterschiedlich lange Aufmerksamkeitsspannen, du hast verschiedene Lerntypen in einem Unternehmen, wir haben natürlich verschiedene Rollen in einem Unternehmen und insofern, ich gebe nochmal ein Beispiel, wir haben ungefähr 25%, die der Jobfamilie Manufacturing angehören. Also Siemens Energy hat natürlich ein weitläufiges Fabriknetzwerk mit über 100 Standorten. Und natürlich sprechen wir Kolleginnen und Kollegen auf einem Shopfloor ganz anders an und auch viel analoger in der Herangehensweise als jetzt White Colors vorm PC-Arbeitsplatz. Ne?
Also sagst du, die Königsdisziplin dann wirklich auch alle abzuholen, liegt daran, das Lernverhalten unterschiedlich zu akzeptieren, dass es nun mal bei jedem anders ist und auf die entsprechenden Rollen einzugehen, damit es individueller wird, würdest du sagen, das ist so das, wie man dann am Ende auch alle abgeholt kriegt?
Das ist auf jeden Fall ein Erfolgsrezept. Also die Abwechslung, die Mischung und sozusagen einfach mal allgemein gesagt die Zielgruppen adäquate Ansprache, definitiv. Mhm. Ich würde aber auch sagen, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor sind einfach Verbündete im Unternehmen, die helfen, diese Botschaft zu transportieren. Also ich habe vorhin von anderen Abteilungen gesprochen, mit denen man zusammenarbeiten muss. Ich nenne jetzt nochmal eine HR zum Beispiel. Ne? Also dass eine Personalabteilung dafür sorgt, dass Security Awareness beispielsweise in die Onboarding-Prozesse mit einfließt. Oft ist es auch so, dass eine Personalabteilung das betriebliche Lernmanagement verantwortet. Ne? Und da muss man natürlich einen engen Schulterschluss suchen. Ich habe die interne Kommunikation vielleicht schon angesprochen, also dass man auch in den Formaten stattfindet, die interne Kommunikation verbreitet, dass man da einen engen Schulterschluss sucht einfach, um in den Gesamtmix des Unternehmens auch einen Eingang zu finden. Und ganz wichtig finde ich auch die Geschäftsführung, also dass man wirklich Management abholt, dass man sie aufmunitioniert mit Lernmaterialien, dass man ihnen das ganze Thema näher bringt, ihnen das aber auch sehr einfach darreicht, sodass sie das sozusagen auch in Teammeetings präsentieren können. Also dieses Hilfe zur Selbsthilfe und dass man auch Management mit einbezieht, das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
Ich würde vielleicht nochmal einen weiteren Punkt reinwerfen, wozu du mal Stellung beziehen kannst und vielleicht auch sagen kannst, wie ihr das so macht. Was ich manchmal auch erlebe bei solchen Awareness-Kampagnen ist so, dass man versucht, ganz, ganz viele Informationen da reinzupacken und quasi das ganze Pulver, was man hat, direkt zu verschießen in einer Mitteilung oder in einer Informationsmitteilung an die entsprechenden Mitarbeiter und dann nicht so eine Kampagne draus stürzt, wo man immer verschiedene Touchpoints hat. Mhm. Wie macht ihr das, dass es vielleicht auch Themen gibt, die miteinander in Abhängigkeit stehen, weil da kommen wir nicht drum herum in der Cybersecurity. Hast du ja auch eben mal gesagt, KI vielleicht mal als ein Thema zu nehmen, was dann wiederum für Angriffsszenarien genutzt wird. Wie schafft ihr das vielleicht oder macht ihr sowas? Und wenn ja, wie schafft ihr das so, sag ich mal, Themen zu kombinieren und so Kampagnen zu gestalten, die dann so fortlaufende Anknüpfspunkte sind, wo man sich vielleicht dann auch schon wieder darauf freut, Mensch, Mittwoch ist es wieder so weit, da hat Johannes wieder den zweiten genau. Step für uns, den er uns erklärt.
Ja. Also ich würde da wirklich nochmal auf diese Pyramide verweisen wollen und auf dieses Layer wollen. Ne? Mhm. Also dass man wirklich, ich bin ganz bei dir, ich glaube, wenn man zu viele Informationen verpackt in einer Nachricht, dann geht das unter, dann wird das auch nicht gerne rezipiert, sondern es geht darum, wirklich erstmal so eine erste Aufmerksamkeit zu erzielen. Also sehr erfolgreich waren wir mit unseren Glückskeksen tatsächlich. Wir haben auch coole Beklebungen Idee, ja. in Sanitäranlagen, auf Spiegeln beispielsweise gemacht an einigen Standorten mit dem Slogan You are looking at your strongest cyber defense oder wir haben auch zum Beispiel Fahrstühle beklebt. Wenn das möglich ist, sowas muss natürlich auch immer entsprechend abgeklärt werden, dann ist sowas sehr aufmerksamkeitsstark, weil es erstmal überhaupt einen Reiz setzt und die Lust auf mehr macht. Also die Kolleginnen und Kollegen sind schon in der Lage, dann genau nachzuschauen, wo sie mehr Informationen finden. Es geht ja eigentlich darum, diesen ersten Anknüpfungspunkt herzustellen und überhaupt erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen bei den Leuten oder in die Köpfe zu kommen. Das heißt, Awareness für Awareness zu schaffen, ist eigentlich meistens der Schlüssel zum Erfolg. Ja, jedenfalls zeigt das unsere Praxis, dass wir mit ganz einfachen, aufmerksamkeitsstarken Maßnahmen eigentlich ja, die höchste Resonanz erzielen. Es sind natürlich nicht die langen Governance-Regeln, sondern es sind dann eher runtergebrochen, beispielsweise 9 zentrale Regeln zur Cyberhygiene, die wir als Cyber-Guide veröffentlicht haben, auch in einem analogen Faltblatt. Solche Dinge, die einfach zu konsumieren sind, die sind eigentlich am erfolgreichsten am Ende.
Finde ich auch gute Beispiele, so die du genannt hast mit dem Spiegel. Hätte ich mich direkt wiedergefunden, dass ich es cool finde.
Erinnert mich ein bisschen an eine Messe, in der wir im März waren und wo wir auch Aufkleber verteilt haben, aber das nicht so auf Zustimmung stieß. Ja. Aber wir haben auch nicht gefragt, das war das Problem.
Anderes Thema, genau, da haben wir nicht gefragt und ihr habt in eurem Unternehmen gefragt und habt Verbündete, die euch erlaubt haben, das zu tun.
Beim nächsten Mal fragen wir auch.
Was ja auch sehr gut ist. Wo ich nochmal vielleicht drauf hinaus wollte, du hattest eben gesagt, dass ihr natürlich auch euch in eurer Strategie zum Ziel gesetzt habt, das Ganze zu messen. Das geht natürlich, stelle ich mir jetzt einfach mal so vor, mit der einen oder anderen Maßnahme besser, mit der anderen oder anderen schlechter. Jetzt sagst du eben, ja, so Themen waren sehr, sehr erfolgreich. Wie misst man denn zum Beispiel so eine Glückskeks-Idee oder die Spiegel-Idee? Stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor.
Also sowas ist in der Tat sehr schwierig zu messen. Also bei den Glückskeksen war es mehr ein subjektives Moment, dass wir gesagt haben, okay, also diese ersten 2000 Stück sind uns ja geradezu aus den Händen gerissen worden. Mhm. Also die kamen definitiv gut an. Vor allem, wenn man dann völlig ohne Anstoß sozusagen auf einmal auf LinkedIn Kolleginnen und Kollegen sieht, die das Ganze posten, das ist cool, und sagen, das ist eine coole Kampagne, dann weiß man, dass man was richtig gemacht hat. Ne?
Ja.
Aber zum Thema KPIs und Erfolgsmessung, also wir unterscheiden im Grunde zwischen zwei Sorten oder zwei Arten von KPIs. Das eine sind klassische Kommunikations-KPIs, dass wir uns Reichweiten anschauen, unserer Kommunikation in den internen Kanälen. Da geht es natürlich um Likes, da geht es darum, sind Inhalte kommentiert worden, geteilt worden. Also diese Engagement-Rate ist für uns sehr wichtig. Da bedienen wir uns auch ganz normal dem KPI-Katalog, den auch unsere lieben Kolleginnen und Kollegen aus der Unternehmenskommunikation zur Verfügung stellen. Und das Zweite ist, dass wir uns ein KPI überlegt haben. Wir nennen das Workforce Awareness Index. Und das ist letztendlich so ein kumulierter KPI. Also da geht es zum einen um die sogenannte Resilience Rate in Phishing-Simulationen. Also wie ist die Melderate von Phishing-Simulationen, die wir abfahren im Unternehmen. Und dann beziehen wir zwei Fragestellungen mit ein. Zum einen, kennen die Kolleginnen und Kollegen den Meldeweg für Incidents? Und die zweite Frage ist, wie gut fühlen Sie sich informiert zum Thema Cybersicherheit? Und diese beiden Baseline-Fragen, nennen wir das, die erheben wir einmal im Halbjahr randomisiert in der Belegschaft. Ja, das heißt, wir bekommen hier Werte zurückgespiegelt. Das Ganze wird dann in einer sehr einfachen Formel miteinander verheiratet und das ergibt dann einen Workforce Awareness Index. Und den können wir wirklich auch unternehmensweit ausweisen. Wir arbeiten daran, den natürlich auch etwas granularer ausweisen zu können, also sprich auf regionaler Ebene, auf Business Area Ebene. Das sind dann so die nächsten Evolutionsschritte. Also wichtig ist, dass man da eine Konsistenz auch hat, dass man da auch dem Management gegenüber nicht immer wieder mit völlig neuen KPIs kommt, sondern dass man einfach sich eine bestehende Methodik überlegt und die dann auch wirklich beibehält.
Ja, finde ich sehr coole KPIs, glaube ich, die auch aussagekräftig sind. Was ich jetzt gerade auch so im Gedanken hatte, als du davon geredet hast, halt von diesen Verbündeten, von denen wir jetzt schon häufiger gesprochen haben, weil das sind vermutlich am Ende des Tages auch die Leute, bei denen Feedback wahrscheinlich noch eher ankommt, als bei denen, die diese Kampagne, die diese Awareness, dieses Awareness-Thema organisieren, da kommt wahrscheinlich eher mal Feedback an und sagt, hey, hier, wir haben alle einen Glückskeks gehabt oder hey, ich war gerade auf Toilette und da war was am Spiegel. Bei denen kommt wahrscheinlich eher mal so Feedback ab. Auch das vielleicht mal, bei euch ist es natürlich ein bisschen schwerer, ihr habt mehr Führungskräfte als vielleicht ein normales Unternehmen mit ein bisschen weniger Mitarbeitern, aber vielleicht da auch mal abzufragen, stelle ich mir auch sehr, sehr interessant vor, bei seinen Verbündeten mal abzuklopfen.
Das ist so, ne? Absolut. Also wir hören natürlich auch immer wieder rein. Wir haben eine Business-Partner-Organisation, die der Cybersicherheit angehören. Wir haben aber auch sogenannte Ambassadoren, also Cybersecurity Ambassadors. Die sind für uns ein ganz wichtiges Vehikel und gleichzeitig Ohr am Markt sozusagen, also im Business. Die hören genau, welche Themen gibt es dort, wo drückt der Schuh. Generell muss man, glaube ich, einfach man ist Ansprechpartner letztendlich für viele Themen, ne? Also nicht nur für Cybersicherheitsthemen, sondern wenn man natürlich rausgeht, das sehen wir auch bei unseren Arbeitsplatzbegehungen oder bei irgendwelchen Rundgängen, dann werden wir natürlich zu allen möglichen IT-Themen auch angesprochen. Ne? Und da natürlich einfach ein Gesicht zu zeigen und dann auch jetzt sich dann nicht abzugrenzen und zu sagen, hey, das ist keine Cybersicherheitsfrage, wende dich an XY. Ich glaube, da gilt es schon dann auch, Ansprechpartner zu sein für alle Themen rund um Digitalisierung, ne? Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Ja, man merkt in dem Gespräch mit dir auch schon so eure offene Kultur, die ihr ganz generell pflegt, ne? Also auch dieses persönliche sich blicken lassen, auch mal hier und da über Themen zu sprechen, die man auf dem Herzen hat. Wie wichtig würdest du sagen, ist das Thema Fehlerkultur gerade im Bereich von Awareness, Cyber-Awareness und wie schafft ihr es vielleicht auch, aus eurem Team heraus mit eurem ja wirklich Ziel Cyber Security hoch zu bringen in eurem Unternehmen, auch vielleicht weiter an der Fehlerkultur zu arbeiten und diese auch wiederum anderweitig zu unterstützen, ne? Weil es ja nicht nur ein Cyber Security Thema.
Ganz klar, also Fehlerkultur ist fundamental wichtig, zumindest wenn sie echt ist und gelebt wird. Also wenn man bedenkt nochmal, dass Cybervorfälle ja größtenteils daraus resultieren, dass irgendwo Fehler passieren, Mitarbeitende klicken beispielsweise auf einen falschen Link, öffnen eine dubiose Website oder es wird irgendeine schadhafte Software installiert aus dem Internet. Das sind ja so die klassischen Fälle. Dann ist es natürlich so, dass wir die Mitarbeitenden unterstützen müssen, dass wir sie ermuntern müssen, solche potenziellen Cybersecurity-Incidents zu melden. Also nur wenn uns diese Vorfälle bekannt sind und wenn der Meldeweg dann auch tatsächlich aktiv gelebt wird und eingehalten wird, nur dann können wir ja helfen, ja, in der Incident Response. Also das, und wenn man jetzt natürlich sanktionieren würde, wenn sozusagen auch irgendeine Form der Bestrafung drohen würde, wenn es Sicherheitsvorfälle gemeldet würden oder werden, dann wäre das natürlich sehr destruktiv. Also das bringt uns nicht weiter. Deswegen, was wir ganz konkret mal gemacht haben, was sehr gut lief, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, war die Healthy Error Culture Challenge. Da haben wir dann Kolleginnen und Kollegen aus dem Incident Response Team gebeten, mal selber in einem kleinen Selfie-Video zu berichten, wo sie vielleicht mal einen Betrugsfall aufgesessen sind. Also Online-Fraud in irgendeiner Form beim Online-Shopping oder mal beim Online-Banking irgendwie eine PIN rausgegeben. Also solche Geschichten haben dann die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich mal erzählt. Und auch dazu ermuntert, auch selbst Geschichten aus der Cyberwelt dann sozusagen zu erzählen. Dann sind auch einige Managerinnen und Manager drauf eingestiegen. Also wir hatten CFOs und CEOs aus der Region, die dann auch ein kurzes Video gemacht haben, wo ihnen vielleicht mal ein Missgeschick passiert ist im Netz. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also sich selber dann auch sozusagen nicht zu schade zu sein, auch zuzugeben, dass man natürlich auch selber nicht gefeit ist vor Angriffen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also auch da sind wir wieder bei dem Thema Vorbildfunktion und Fehlerkultur, das auch offen zuzugeben und anzusprechen, dass natürlich wir alle exponiert sind, weil wir alle natürlich uns im Netz bewegen, weil wir alle Online-Shopping machen, weil wir alle virtuell unterwegs sind. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und ein Aspekt vielleicht auch an der Stelle, wir vermitteln auch immer auf der Metaebene, dass unsere Themen den Privatleuten helfen. Ne? Also dass es sozusagen auch als privater Mensch hilfreich ist, sich sicher im Netz zu bewegen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also es ist ja nichts, was ich nur am Arbeitsplatz berücksichtige, sondern cybersicheres Verhalten hilft mir ja auch als Privatperson. Das ist ganz entscheidend.
Man kann was mitnehmen für zu Hause, ja.
Ja, genau.
Ich finde das ein guter Punkt, dass du das so ansprichst mit der Fehlerkultur, aber auf der anderen Seite bin ich auch immer noch ein bisschen erschrocken. Ich habe meine Pflichtschulung letzte Woche gemacht, ich sprach da vorhin eben, Informationssicherheit war auch ein Modul und innerhalb des Informationssicherheitsmoduls einer namhaften Firma, die sicherlich viele andere Kundinnen und Kunden weltweit hat und vor allen Dingen auch nicht nur IT-Systemhäuser und Ähnliches betreut, gibt es so kleine Quizmodule und da konnte man anklicken, habe ich schon mal auf eine Phishing-Link geklickt. Ja, nein oder weiß ich nicht. Ich würde von uns aus behaupten, jeder hat schon mal auf einen Phishing-Link geklickt. Auch wenn man sogar wusste, draufgeklickt, wie auch immer. Ich habe Ja gedrückt und dann gab es das Ergebnis und 40% der Teilnehmer haben Nein angeklickt. Da habe ich gedacht, das ist doch stumpf gelogen, oder? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es so ein hoher Wert ist, die noch nie auf eine Phishing-Link geklickt haben. Entweder haben die jahrelang nicht am Computer gearbeitet, aber ist ein anderes Thema. Ich glaube, da haben wir noch Nachholbedarf und wenn ich die Schulung jetzt jedes Jahr mache und in 5 Jahren vielleicht nochmal, dann könnte es ja sein, dass es dann nur noch 30% sind, wenn sich das Thema mehr und mehr mal etabliert hat. Aber apropos etablieren, ich trete ja immer wieder bei Unternehmen dazu oder ich trete auf und lerne, dass häufig Awareness relativ schnell als IT-Thema organisatorischer Natur auch abgefunden wird. Das heißt, ne, es gibt eine technische Lösung, irgendwo müssen Pflichtschulungen gemacht werden. Du hast vorhin mal angesprochen, Geschäftsführung, Human Resource, Personalabteilung, da sind ganz viele gefragt. Was würdest du sagen, wo wäre von der Organisation eines Unternehmens her dieses Thema Awareness am besten aufgestellt? Und ich denke, da müssen wir auch ein bisschen differenzieren zwischen einem Großkonzern, einem Konzern, wie ihr es vielleicht seid, und einem mittelständischen Unternehmen bis vielleicht so 2000 Mitarbeitern.
Also ich würde mal sagen, es hat definitiv Vorteile, wenn eine Fachabteilung für Cybersecurity Awareness auch in der Nähe der Expertinnen und Experten für Cybersicherheit angesiedelt ist, dass man vielleicht vorneweg, aus meiner Sicht der Vorteil ist einfach die Nähe zu den Themen, die bessere Planbarkeit von Kommunikation und Awareness-Programmen. Also das hat sicherlich Vorteile, aber du hast es selber schon angesprochen, es ist ja eine übergreifende, abteilungsübergreifende Aufgabe. Von daher könnte ich mir auch eine Stabsstelle sozusagen in höherer Funktion vorstellen. Wichtig ist, glaube ich, zu betonen, egal wie man es letztendlich organisational aufsetzt, es ist ein kulturorientierter Ansatz, der da verfolgt wird. Also Cybersicherheitsbewusstsein auf allen Ebenen des Unternehmens zu verankern, ist ja letztendlich die Aufgabenstellung. Und dazu gehört ja auch Safety, Physical Safety. Das heißt, auch mit einer IQS-Abteilung eng zusammenzuarbeiten, mit dem Arbeitsschutz zu überlegen, wo gehen die, mit welchen Programmen in die Factories und solche Dinge. Also sich da eng abzustimmen, ist extrem wichtig. Also es ist ja eine, also aus meiner Sicht nochmal, es ist eine kontinuierliche, dynamische Anstrengung und Security soll in sozusagen die täglichen Arbeitsabläufe integriert werden. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man dann, egal wo man jetzt hängt, diesen Austausch pflegt mit anderen Fachabteilungen, die sich ähnlichen Themen widmen. Und ja, letztendlich nochmal, Führungskräfte sind ganz entscheidend, sichere Arbeitspraktiken vorzuleben und dann auch als Priorität zu behandeln, ne?
Also klingt nach danach, dass es keine Blaupause für dieses Thema gibt und dass es sehr stark von Unternehmen zu Unternehmen abhängt. Und jeder, der sich jetzt gedacht hat, ich höre hier jetzt mal 40 Minuten Podcast zu und habe danach mein fertiges Skript, den muss man jetzt leider enttäuschen und sagen, jetzt geht die Arbeit erst los.
Vielleicht nur ein Appell. Also ich habe neulich in einem Buch gelesen, dass nochmal, dass über 90% aller Vorfälle auf menschliche Fehler zurückzuführen sind, gleichzeitig aber das Budget für Security Awareness in den meisten Großkonzernen unterhalb von 5% liegt, des Gesamtetats oder Budgets für IT und auch für Cybersicherheit. Und dieser Mismatch, den muss man natürlich angehen. Das heißt, wichtiger anstelle sozusagen der Frage, wo ist das Ganze verankert? Für mich ist nochmal dieser personelle Einsatz wichtig, dass man wirklich Ressourcen für das Thema einplant und auch bitte keine mehrere hunderttausend Euro für irgendwelche Anbieter am Markt ausgibt, die sonst was versprechen mit Trainings von der Stange. Dann lieber überlegen, ob man diese Ressourcen nicht tatsächlich in interne Kolleginnen und Kollegen investiert, die sich dem Thema in Vollzeit und in angemessener Art und Weise widmen können.
Ja, also ich finde, man merkt immer an dieser Diskussion, wo gehört es hin und wie sollte man es am besten positionieren und wie kann man vielleicht auch Ressourcen, die man intern hat, dort einbringen. Es ist irgendwie fast wie mit der Informationssicherheit auch. Also wenn wir jetzt mal wirklich weggehen von reiner IT-Sicherheit, die technisch irgendwelche Lösungen implementiert und die wirklich ganz, ganz nah an der IT ist, ist es einfach ein Querschnittsthema, ne? Also genauso wie wir im Informationssicherheit in der HR haben, in der Qualitätsüberwachung, in was auch immer es alles geben mag, ist es genauso hier auch, ne? Also man braucht überall so seine Partner, die man in allen Abteilungen hat und man kann nicht sagen, dass man an der HR näher dran ist als an den Cybersecurity-Leuten. Man kann aber auch nicht sagen, dass man an der Produktion näher dran ist als an den Cybersecurity-Leuten. Es ist einfach eine Mischung aus allem und ich glaube, dazu muss man da muss man sich erstmal klar werden, dass es ein Querschnittsthema ist und dass man vielleicht auch eine Person braucht, die in der Lage ist, diese Querschnittsthemen zu bedienen. Weil das ist ganz, ganz viel auch interne Kommunikation mit verschiedenen Fachbereichen. Man muss Verständnis für deren Ziele haben, für deren vielleicht auch eigenen Gedanken, die sie im Unternehmen einbringen wollen. Und deswegen würde ich an dieser Stelle einfach mal appellieren, es bitte nicht einfach in der IT abzukippen und genauso wenig es einfach nur in der HR abzukippen oder irgendjemandem aus dem Management aufzustülpen, sondern es braucht eine gewisse Person mit einer Querschnittsfunktionalität irgendwo, die vom Management den Hut aufgesetzt kriegt und auch mit entsprechenden Ressourcen ausgestattet wird.
Ja, ich glaube, darauf können wir uns einigen, ne? Das ist so die Quintessenz, also ausreichender personeller Einsatz, ausreichender Ressourceneinsatz, ausreichendes Budget, eine professionalisierte Handhabung einfach des Themas Security Awareness. Das ist so die Kernbotschaft.
Ja, absolut. Jetzt wollen wir nochmal gerade auch von euch als sehr, sehr großes Unternehmen mit knapp 100.000 Mitarbeitern auf den klassischen Mittelstand gucken, auch wenn es den nicht gibt und man gar nicht weiß, wie man den definiert, aber wie auch immer groß ein klassischer Mittelstand sein darf, irgendwas sagen wir mal mit ein paar hundert oder ein paar tausend Mitarbeitern, wie kann solch ein Unternehmen vielleicht von euren Erfahrungen, von deinen Erfahrungen, die du gesammelt hast, profitieren? Was hast du so, hast ja schon viele Beispiele auch genannt, die bei euch gut funktioniert haben, aber vielleicht hast du nur so ein bisschen was du so sagen kannst, da würde ich auf jeden Fall mein Augenmerk drauf legen, das hat bei uns gut funktioniert, das ist vielleicht auch was für euch.
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich glaube ich, wenn man mal an den Mittelstand denkt, dann mag man ja erstmal davon ausgehen, dass aufgrund von anderen personellen Voraussetzungen insbesondere, dass das Thema Security Awareness schwieriger abzudecken ist. Also da gibt es ja teilweise dann mal hier und da vielleicht einen Informationssicherheitsbeauftragten, einen sogenannten ISB, oder man hat auch die Problematik, dass dann, und darüber haben wir ja gerade auch schon gesprochen, dass dann vielleicht die Aufgabe abgeladen wird als zusätzliche Aufgabe bei jemandem, ne? Dann hast du eine Teamassistenz oder vielleicht jemanden aus der IT-Abteilung oder HR-Abteilung, die oder der diese Aufgabe mit übernehmen soll, ja. Wenn man jetzt mal genauer hinschaut, glaube ich, dass aber auch Vorteile liegen in kleineren Strukturen. Also insbesondere, da komme ich nochmal darauf zurück, auf die Pyramide und diese dialogischen Formate. Da habe ich natürlich in kleineren, familiär geprägten Strukturen vielleicht den Vorteil, dass ich mit einer Präsenzschulung viel mehr Leute erreiche.
Ja.
Oder dass ich vielleicht auch mal einfacher in eine Betriebsversammlung kommen kann. Das heißt, ich kann mit Präsenz viel mehr Leute erreichen. Auch das Thema Verbündete, glaube ich, kann in kleinen Strukturen mitunter besser funktionieren. Das heißt, ich habe wiederum auch Vorteile und die würde ich versuchen auch dann zu nutzen in so einem Programm. Und ein Tipp vielleicht noch, also es gibt ja tatsächlich auch einige Lehrstühle in Deutschland, die sich mit dem Thema Security Awareness befassen. Also es gibt wirklich gute öffentlich und frei verfügbare Angebote und Lernmaterialien auch, wie zum Beispiel Erklärvideos. Ich nenne jetzt einfach mal drei. Also da ist zum einen natürlich die Ruhr-Universität Bochum, die RUB zu nennen, ja, mit ihrem Lehrstuhl für Human-Centered Security. Wir haben auch eine Doktorandin der RUB bei uns im Team übrigens an der Stelle mal kurz gegrüßt. Das KIT, das Karlsruher Institut für Technologie, oder auch die THWS, die Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Das heißt, wenn man sich an diesen Hochschulen mal orientiert, da ist es wirklich erstaunlich, was es auch einfach an frei verfügbaren Materialien gibt. Also da kann man sich tatsächlich auch schon ganz gut bedienen. Und ich habe tatsächlich auch nochmal einfach grundsätzlich den Appell, also dass unsere Herangehensweise, wenn man die mal so herunterbricht, dann kann man sich da, glaube ich, auch für kleinere Strukturen draus bedienen. Also das sind vielleicht nochmal, also zusammenfassend 5 Punkte. Das erste: sich einen Plan zu machen, sich ein Programm zu überlegen. Was möchte ich, wo möchte ich hin? Zweitens das Thema Verbündete, das haben wir schon angesprochen. Wer kann mir helfen, diese Botschaft zu transportieren? Drittens nochmal mit Gedanke an die Pyramide, verschiedene Formate auszuprobieren. Viertens eine Wiedererkennbarkeit möglichst zu erzeugen meiner Maßnahmen. Also dass man sich quasi schon drauf freut, wann kommt denn die neue Folge, wann kommt der neue Nudge und so weiter. Du hast es auch schon vorhin angesprochen. Und zu guter Letzt, wie messe ich das Ganze? Also wie kann ich sozusagen davon ausgehen, dass ich mich peu à peu verbessere mit meinem Programm? Und ich glaube, wenn man das grundsätzlich mal so berücksichtigt, kann man das auch runterbrechen. Und wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass es ausreichend Ressourcen geben sollte für das Thema, aber auch in kleineren Strukturen lassen sich sicherlich vernünftige Programme auf die Beine stellen. Und wie gesagt, nochmal, lieber dann das Geld investieren in interne Möglichkeiten, als dann vielleicht wirklich das Trainingsangebot von irgendeinem Managed Service Anbieter zu nutzen, mit dem man dann versucht, alles zu erschlagen. Das ist immer so ein bisschen der Trade-off dann.
Ja, finde ich sehr, sehr gute Punkte. Und die 5 Punkte, finde ich, fassen eigentlich unsere Folge auch perfekt zusammen, weil wir haben, glaube ich, zu jedem dieser Punkte echt coole Beispiele von dir gehört, was es dazu gibt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man diese 5 Punkte, auch wenn es vielleicht im Mittelstand ein bisschen abgespeckter ist, aber dass man das umgesetzt kriegt, wenn man es schafft, da jemanden auch ja entsprechend in diese Rolle zu bringen und sei jetzt mal auch das wirklich als Mandat jemandem im Unternehmen überträgt aus dem Management heraus und dass das Thema maximal wichtig ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, weil man kann weder nur mit Technik gewinnen, noch kann man nur mit Menschen gewinnen und noch kann man nur mit Prozessen gewinnen. Man muss das Ganze irgendwo in den Dreiklang bringen und man muss das Ganze, muss jeder seinen Beitrag leisten. Und deswegen finde ich es auch so gut, was ihr für Sachen dort bei euch an den Start gebracht habt und wie offen du auch hier mit uns darüber reden magst, um diese Erfahrung zu teilen, weil ich glaube, damit kriegen wir es hin, dass man nicht mehr darüber redet, dass Mitarbeitenden irgendwo nur noch Fehler machen, in Anführungszeichen, und dadurch Cyberangriffe entstehen, sondern wirklich so wie euer Spiegelformat, ne, zu sagen, ihr seid eigentlich der Hebel, den wir haben und nicht die Gefahrenquelle auf der anderen Seite. Ne?
Also das habe ich auch noch nicht erwähnt. Also so die wichtigste Botschaft, die wir eigentlich immer setzen, ist tatsächlich Defend Together. Ja. Also wir, es gibt ja immer so die zwei Betrachtungsweisen. Ne? Ist der Mensch jetzt Sicherheitsrisiko oder ist er Sicherheitsfaktor? Und wir haben uns für die zweite Sichtweise entschieden, aus guten Gründen. Das heißt, das Enablen, Bestärken, ne? Das ist unsere Philosophie.
Ja, psychologisch würde ich sagen, ist das der richtige Lernansatz und wird mich auch mehr catchen. Von daher, zum Ende unserer Folge haben wir immer einen kleinen Ausblick, lieber Johannes. Und da haben wir uns gedacht, wenn ihr das jetzt schon so mal eben in eurem Team für 100.000 Mitarbeiter aufgebaut habt, wo führt euch das Ganze hin? Für wen macht ihr das? Natürlich, ich meine, ihr macht das auch weiterhin für die Siemens Energy, aber wenn das schon alles so gut und erprobt ist, für wen macht ihr das vielleicht in Zukunft noch?
Also erstmal vielleicht, um es auch ein bisschen zu relativieren, also ja, ich halte unser Programm schon für ganz solide. Ich glaube aber, dass wir immer Schritt halten müssen, auch mit aktuellen Entwicklungen, ne? Stichwort KI. Also das heißt, wir sind eigentlich nie am Ende. Die Geschichte ist nie zu Ende erzählt und das ist eine kontinuierliche Reise, ja. Also insofern auch immer Luft nach oben. Aber wir haben auch schon erste Schritte in die Richtung unternommen, dass wir wichtige Partner und Zulieferer sensibilisieren, beispielsweise durch Flyer oder Poster zum Meldeweg von Incidents. Das ist mal so ein erster Schritt gewesen. Und wir überlegen schon auch, wenn wir ein Web-based Training mit viel Aufwand erstellen, wie können wir das eigentlich verfügbar machen, auch für Externe, die bei Siemens Energy arbeiten, weil das ist arbeitsrechtlich nicht ganz einfach, das auch einfach auszurollen. Das heißt, das müsste man eigentlich an die jeweiligen Arbeitgeber dann geben. Und in die Richtung geht es jetzt, ne? Also, dass wir sozusagen uns überlegen, wo haben wir einen Mehrwert, wenn wir unsere Trainings anbieten, nämlich immer dann, wenn Parteien, Dritte mit uns zusammenarbeiten. Also, wenn man sie auf unsere spezifischen Prozesse auch schulen muss, also wenn es um die Sicherheit in der Zusammenarbeit mit Siemens Energy geht. Ich glaube, da ist der Sweet Spot. Und insofern ergibt es dann auch Sinn, unsere Trainings zu teilen und auszubauen. Was wir nicht machen werden, ist, dass wir an den Markt gehen werden und Trainings kommerzialisieren werden. Dafür gibt es einfach Unternehmen, die das zum Geschäftszweck haben. Wie gesagt, also unser Scope ist schon groß genug und da haben wir auch alle Hände voll zu tun.
Ja, das ist ja auch gerade eure Stärke, eurer Strategie, dass es so individuell und passend auf euch als Siemens Energy zugeschnitten ist. Das merkt man in all euren Maßnahmen und ich find's einen coolen Weg, den ihr eingeschlagen habt, auch jetzt nochmal. Man kann ja sagen, so ein bisschen von den Großen lernen, das Ganze nochmal einen Schritt weiter nach draußen zu tragen, an seine Partner, Zulieferer, Kunden, mit denen man vielleicht auch hier und da mal in der Informationssicherheit auch technologisch verbunden ist und man ist ja nicht umsonst das Thema NIS2, dass man auch seine Lieferkette mal im Blick haben sollte und Co., die natürlich genauso Faktor sind wie vielleicht ein VPN eines Mitarbeiters, kann auch ein VPN von einem anderen Unternehmen ein Side-to-Side-VPN sein. Von daher finde ich das spannend, dass ihr es dahin ausweitet und man kann sagen, von den großen Lernen, das könnte der Weg hier sein, dass man sich ein bisschen was bei euch abguckt. Von daher danke ich vielmals für die Folge, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr, sehr coole Inhalte und ich hoffe und kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass alle ein wenig Input gesammelt haben und vielleicht auch, so habe ich es auf jeden Fall auch, ein bisschen Motivation, das Thema mal anders anzugehen bei sich selber die Webinhalte, die wir haben, vielleicht es nicht dabei beruhen zu lassen.
Dann sage ich auch nochmal danke für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht und ja, auch alles Gute für euch. Dankeschön.
Die letzten Worte hat wie immer Marcel, erzähl uns was. Schönes über Awareness.
Wir haben ja jetzt Quersum. Quasi
Quersumme von Awareness.
Ja, ja, da müssen wir die Buchstaben umrechnen in Hexadinar. Okay, lassen wir das an der Stelle. Aber wir haben ja jetzt eine echt gute Anleitung geliefert. Also ja, eigentlich hat Johannes die Anleitung geliefert.
Ich wollte das
sagen. Wir haben sie erfragt. Aber das war Teamwork. Ja. Und wir hatten schon lange nicht mehr eine so detaillierte Anleitung in einer Folge, die hoffentlich jeder mitgeschrieben hat.
Ja.
Und ich glaube, da kann jeder was raus machen. Und ich hatte die ganze Zeit darüber nachgedacht, was gibt es denn immer im ZDF-Magazin Royal? Da gibt es immer den Hashtag der Folge, weißt du?
Defend Together oder?
Nee, Awareness ist alles, würde ich sagen. Wir machen jetzt den Hashtag der Folge, Awareness ist alles. Und vielleicht sind da draußen ja doch so diese 7 Leute, die uns zuhören. Jana, erstmal schöne Grüße an unsere Jana, die ja auch immer zuhören muss. Und die dann die 6 anderen. Vielleicht habt ihr ja auch...
Das ist dann mein Team.
Genau. Vielleicht habt ihr ja auch ein kleines Video von eurer Healthy Error Culture. Vielleicht habt ihr eine kleine Story, wo ihr sagt, ihr seid mal irgendwo drauf reingefallen. Wenn genug Storys zusammenkommen, also sagen wir mal so 6, dann haben Julius und ich bestimmt auch noch eine Story, auf die wir reingefallen sind. Und
bringst erstmal deine auf jeden Fall rein, weil du hast ja auch gesagt, du hast es auf
Ich kann damit geklickt. Ja anfangen, genau. Ja. Ich kann damit anfangen und vielleicht schaffen wir es ja zusammen, ein bisschen für das Thema zu sensibilisieren innerhalb der Folge mit Hashtag Awareness ist alles, wenn wir hier live gehen in der 82. Folge und vielleicht bringen wir das Thema ja doch ein bisschen weiter in Deutschland voran, Österreich und Schweiz natürlich gerne auch. Und mehr habe ich eigentlich nicht beizutragen. Ich könnte jetzt noch 4 Minuten erzählen, dass wir die Stunde voll haben, aber ich glaube, das sparen wir uns.
Lass es.
Und von daher würde ich sagen, danke, dass du da warst, Johannes. War sehr erfrischend, super Thema, auch sowas rüberzubringen, auch wenn viele immer denken, aha, Awareness, ja, was kommt denn jetzt? Von daher würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.